Die Gnade Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der für heute vorgesehene Bibeltext, der wird, ich nehme an, in vielen Kirchen heute gepredigt, steht im Buch des Propheten Jesaja, im Kapitel 40, dem sogenannten Trostbuch der Bibel. Und wir können es hier dann mitlesen. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Weißt du denn nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber. Offenbar schob das Volk Israel einen gewaltigen Frust. Ein Glaubensfrust hatte sie gepackt. Sie erlebten ihren Gott nicht mehr. Sie nahmen nichts mehr von ihm wahr. Gab es ihn überhaupt noch? Mir kommt ein Mensch in den Sinn, dem ich begegnete. Familienvater in der Mitte seines Lebens. Als Teenie hatte er sich für ein Leben mit Jesus entschieden und in seiner Jugendzeit machte er auch sehr fröhlich und frohmachende Erfahrungen mit Jesus. Aber dann kam der Lebensalltag. Im Beruf war er nicht wirklich glücklich geworden, obwohl er verschiedene Arbeitsstellen ausprobierte. Kräftige persönliche Tiefschläge hatte er darüber hinaus zu erleiden. Und so war sein vertrauensvoller Glaube weg, verschwunden. Gottesdienst und Predigten erreichten ihn kaum noch. Warum macht Gott so etwas? Wo ist er denn in meinem Leben? Die Bibel verspricht doch, dass er wirken kann. Bloß, ich merke davon nichts. Das sind seine Fragen. Das ist sein Glaubensfrust. So weit muss es ja nicht kommen. Es reicht ja schon, dass der Eindruck da ist bei uns. Naja, letzte Woche war Ostersonntag. Wir haben die Auferstehung von Jesus gefeiert. Aber in dieser nachösterlichen Woche ging ja alles allzu weiter wie vorher. Krieg, die gescheiterten Gespräche im Islamabad, Wirtschaftsflaute, Streit untereinander, also keine wirkliche Veränderung. Die Zukunft erscheint weiterhin äußerst düster. Was kann ich da also noch glauben? Wo ist in all dem noch Gott? Und da möchte uns das prophetische Wort heute Morgen mit an die Hand nehmen. Wer immer von uns solche Fragen hat oder solche Fragen kennt, der lasse sich von diesem Wort Gottes an die Hand nehmen, damit eine neue Perspektive entdeckt wird. In diesem Bibelwort stecken zwei Herausforderungen. Die eine, seht hin. und die andere spricht vom Harren auf den Herrn. Mir wurde bewusst, das Erleben des Volkes Israel damals unterscheidet sich nur wenig von dem der Gemeinde Jesu heute. Da schauen wir hilflos zu, was um uns herum geschieht. Damals wie heute streiten sich die Mächtigen der Völker. Damals wie heute nehmen sie dabei keine Rücksicht auf die ihnen anvertrauten Menschen ihres Landes. Sie suchen schlicht ihre eigenen Vorteile. Und das Volk Gottes wie auch die Gemeinde Jesu heute stehen am Rand und erleben und erleiden diese Dramen. In guter Tradition, jeden Sonntag tun wir das, wird gebetet für die ganze Welt und für ihre Menschen wird Gott angerufen. Doch von einer Änderung oder Verbesserung gar der Verhältnisse ist wenigstens bis gar nichts zu spüren. In der Welt des Volkes Israel kam damals noch hinzu, um sie herum wurde ja anderen Gottheiten nicht zu knapp gehuldigt. Die Verehrung von Mond und Sternen hatte Hochkonjunktur. Großartige religiöse Feste in deren Zusammenhang fanden statt. Wo ist ihr Gott geblieben? Und wir erleben heute eine Gesellschaft, in der sich alle christliche Prägung auf dem Rückzug befindet. Die christlichen Kirchen werden zu einer Minderheit. Sie sind immer seltener gesuchte Gesprächspartner der Entscheidungsträger in unserer Gesellschaft. Jetzt hörte ich, die AfD will heidnische Feiertage in den Kalender mit hineinnehmen. Ethische Entscheidungen der Gesellschaft wie Sterbehilfe, Abtreibung oder Ehe, sie werden nach dem allgemeinen oder aktuellen Menschenverstand getroffen. All das kann ja Glaubende frustrieren. Oder sie ziehen sich zurück auf eine fromme Insel, stecken den Kopf in den Sand und warten auf bessere Zeiten. Doch werden die überhaupt kommen? Wo ist bitteschön Gott in all dem? Hebt eure Augen in die Höhe und seht. Diese Aufforderung könnte ja beim Flüchtigen hinschauen oder hören so klingen: Schau einfach weg von dem, was dich frustriert, lass dich nicht nerven von dem, was du um dich herum wahrnimmst. Doch hier ist etwas viel Gewaltigeres gemeint. Nämlich, schau doch die tatsächlichen Realitäten an. Erinnere dich an das, was du längst gehört hast. Aktiviere dein Wissen aus der Bibel, das Wissen deines Glaubens in dir. Und dann leuchtet, ich hoffe und wünsche mir das heute Morgen, dann leuchtet plötzlich neu auf: Einer ist allein Gott. Dieser Gott, der Gott Abrahams und der Vater Jesu Christi, ist der Schöpfer dieser ganzen Welt. Was sich so leicht sagt hier, mal eben in diesen paar Worten, ist angesichts unseres Welt- und Glaubensfrustes von ungeheurer Wucht. Er ist der Schöpfer dieser ganzen Welt. Im hebräischen Text dieses Prophetenwortes ist ein Wort verwendet, das im ersten Satz der Bibel steht. Dort lesen wir ja bekanntlich: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und von diesem Schaffen ist hier auch die Rede. Das meint Gott, der Ewige, der war und ist. Er ist nicht Geschöpf wie die Gestirne. Er ist der Schöpfer, der Geber allen Lebens auf dieser Erde, und auf sein Wort hin wurde alles. Das heißt, will ich mich verstehen, will ich mein Leben verstehen, dann muss ich mich von diesem Schöpfer her verstehen. Also, dass ich an den Schöpfer glaube, ist keineswegs nur eine theoretische Aussage über die Entstehung der Welt, sondern er als Schöpfer gründet eine Beziehung zu mir, seinem Geschöpf. Wenn ich also vom Schöpfer rede, dann also von dem, der mich will, der mich leben lassen will. Das gilt es in den Blick zu nehmen. Wieder neu in den Blick zu nehmen. Damit sich etwas anderes mir in den Blick schiebt, das mich eben nicht mehr frustrieren kann und will. Wir haben das Bild eben schon gesehen. Interessant, dass zwei auf den gleichen Gedanken gekommen sind. Die Astronauten waren hinter dem Mond. Nicht nur sprichwörtlich, sondern tatsächlich. Als sie diesen umrundeten, machten sie dieses erstaunliche Foto. Faszinierend, diese aufgehende, ich nehme auf, aufgehende, nicht abgehende, abnehmende Erde, in ihrer ganzen Farbpracht im Gegenüber zu der grauen und lebensfeindlichen Oberfläche des Mondes. Es bleibt ja das Wunder, das haben wir im letzten Jahr uns immer wieder bewusst gemacht, es bleibt das Wunder der ganzen Schöpfung. Allein unsere Erde hat unter allen Planeten, die wir kennen, diese Stellung zur Sonne von der Entfernung her, diese Neigung der Erdachse und vieles andere mehr, sodass überhaupt hier Leben, so wie wir es kennen, möglich ist. Nirgendwo sonst. Oder von der anderen Seite betrachtet, im Mikrokosmos. In einem Artikel las ich Folgendes: Moleküle des Blutes werden ausschließlich in lebendigen Zellen hergestellt und die wiederum werden auf der Basis einer Bauanleitung zusammengebaut, die sich in der DNA gespeicherten Erbinformation findet. Und dieses menschliche Erbgut umfasst über 3 Milliarden Buchstaben. Wollte man die auf DIN A4 Blätter drucken, dann würde man ein 150 bis 200 Meter dickes, nicht Seiten, Meter dickes Buch drucken müssen. Da kann man nur staunen. Staunen über Staunen beim Anschauen dessen, was Gott geschaffen hat. Und das ist jetzt wichtig. Sein Schöpfungswerk begründet seine Macht zu handeln, weil er es kann. Die Israeliten damals saßen ohne Aussicht auf bessere Zeiten im Exil fest. Okay, da gab es ja eine Verheißung so im Hinterkopf von einem Ende dieser Exilzeit, aber das half ihnen offenbar in ihrem Alltag nicht viel weiter. Jetzt aber sollen sie hören. Reicht Gottes Schöpfermacht aus, solch ein Wunderwerk zu schaffen? Dann hat er auch die Macht, jetzt und hier zu tragen. Reicht Gottes Schöpfermacht aus, dieses Wunderwerk der Erde zu schaffen, dann reicht seine Macht auch aus, jetzt und hier zu tragen. Ich sagte schon, die Zeitgenossen Israels, die vertrauten sich den Sternen an. Sie setzten diese Sterne an die Stelle Gottes. Astrologie wurde ihr Metier und so wurde das Geschaffene zu göttlicher Würde hinaufgesteigert. In unseren Tagen gibt es vielfache Gottheiten, die nichts taugen. Auch die Astrologie ist ja darunter. Aber auch das Setzen von Hoffnung in großmäulige Hoffnungsträger gibt es nicht ohne Zahl. Wenn die nicht liefern, was von ihnen erwartet wird, dann sind sie schneller fallen gelassen, als man zuschauen kann. Und darum sagt uns Gottes Wort: Hebt eure Augen auf in die Höhe und seht. Darin liegt die Hoffnung für uns. Denn allein in Gottes Hand liegt alle Macht dieser Welt. Was aber unter Umständen dann auch nicht wirklich hilft, oder? Mein Sohn hat seine Frau mit ihren 47 Jahren verloren und steht mit den 3 Kindern alleine da. wir als Familie verloren vor vielen Jahren unsere damals 15-jährige Tochter durch einen Unfall auf dem Schulweg. Krankheit, Leid, Tod brechen nun mal in unser Leben ein. Und wir haben einfach keine Antwort auf den Sinn des Leides. Wir wissen zwar um die Vergänglichkeit allen Lebens, unseres eigenen Lebens, aber wo es uns packt, packt uns ebenso schnell die Verzweiflung. Warum passiert das gerade jetzt? Und wo ist Gott? Manche hat schon mal den wohlmeinenden Rat bekommen, lege mal in eine Waagschale, was du an Gutem und Schlechtem im Leben empfangen hast und zu welcher Seite wird sich deine Waage wohl neigen. Und der Ratgeber erwartet natürlich, dass sich die gute Seite neigt. Aber wenn das von mir nicht so gefühlt wird, offenbar reicht Gottes Macht dann wohl doch nicht grenzenlos. In diesem Prophetenwort stellt Gott die, ja, ich sag mal, rhetorische Frage: Denkst du etwa, dass Gott müde geworden sei? Dass er wie ein Mensch an die Grenzen seiner Kräfte kommt und dann eben nicht mehr imstande ist, einzugreifen, wenn du es gerade brauchst? Dem setzt Gott durch seinen Propheten entgegen: Niemals! Niemals wird Gott müde, denn er ist nicht Mensch, sondern er ist der Schöpfer allen Lebens und er treibt seine Geschichte mit dir, mit euch, ja mit der ganzen Welt weiter. Das Volk Gottes, und wir dürfen da mithören, die Gemeinde Jesu und auch dein Leben soll eine Zukunft haben. Wir haben letzten Sonntag Ostern gefeiert, das Fest der Auferstehung Jesu. Wir haben gehört, Gott versöhnte die Welt, die ihm misstraute, wieder mit sich. Und in der Auferstehung hat Gott die ihm verloren gegangene Welt zurückgewonnen. Das ist die Zukunft für die Welt, für die Gemeinde und für dich persönlich. Denn so heißt es in der Bibel, Jesus ist ja der Erstling, wie Paulus es schreibt, der Erste von vielen, die ihm folgen werden. Und wir erleben das in diesen Tagen. Wohl ist noch der Tod in unserer Welt, aber seit der Auferstehung von Jesus beschreibt der Apostel das Sterben und den Tod als Schlaf. Gott ist also mitnichten am Ende, wo wir nicht weitersehen. Aber das immer wieder auftauchende Leid, die Krankheit, der Tod, ist ja immer noch eine Frage. Ab und an bin ich für unser Diakoniewerk Bethanien als Aushilfsfahrer unterwegs. Und in den Fahrzeugen von Bethanien, da haben sie schon diese schönen DAB-Radios. Ich habe das noch nicht in meinem Auto. Und da habe ich mir dann in diesem DAB-Radio unterwegs gerne den ERF, Evangeliumsrundfunk, geholt, statt WDR4 und dieses Gedudel. In der Woche vor Ostern wurde mehrmals gefühlt ein Lied rauf und runter gespielt beim Evangeliumsrundfunk. Es hieß Himmel von Amelie Beck, habe ich dann nachgeforscht. Amelie Beck, eine junge Frau, die ihre Kinder früh noch im Mutterleib verloren hat, und ihre Gedanken dazu verarbeitet sie in diesem Lied. Und darin diese Zeilen: Er kennt die Not meines Herzens. Er sieht das Ganze schon und nicht nur das Problem. Dass er noch nicht heilt, hat wohl einen tiefen Grund, im Leiden zu erleben, wie Gottes Hand uns hält. Das kann wohl nur jemand aus solchem Erleben heraus sagen. Diese Zeilen sind ja entstanden aus einigem Abstand heraus. Doch sie deuten auf eine wesentliche Sache im Umgang mit unserer Schwäche und mit Leid und Tod. In der Regel klagen wir Gott unser Leid, unsere Not. Wir rufen um Hilfe und das dürfen wir. Und die Bibel macht uns Mut dazu, das ausdrücklich zu tun. Nehmen wir nur die Psalmen als Beispiel. Doch bleiben wir nicht oft genug bei dem Blick auf unsere Not dann stehen und blenden dabei aus, was für einen Gott wir haben. Einen Gott, der alle Macht hat im Himmel und auf der Erde, der alle Macht hat in meinem Leben. Dieses wieder und wieder in den Blick zu nehmen, darin sprichwörtlich wieder jung und kräftig zu werden, dazu ermutigt uns dieses Prophetenwort. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke, genug dem Unvermögenden. Was für eine Verheißung! Ich finde, da muss man sich den ganzen Vers nochmal wie ein Schokoladenstück auf der Zunge zergehen lassen. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Also nicht, dass man zum Adler wird, sondern dass man sich wie dieses schwingende Bild der Adlerflügel vor Augen hat. Dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Lasst euch das wie ein Bonbon, ein Stück Schokolade zergehen auf der Zunge. Da muss man nämlich richtig zuhören. Da ist nicht gesagt, nur gib dir mal einen Ruck und wach endlich auf, sondern da spricht der lebendige Gott und er teilt von seiner unerschöpflichen Lebendigkeit an uns, an mich mit. Haben wir das? Er teilt von seiner Lebendigkeit und unerschöpflichen Kraft an uns mit. Ich muss in meinem Glaubensfrust nicht verbissen und mit dem brüchigen Mut der Verzweiflung dagegen ankämpfen oder anrennen oder gar aufgeben. Nein, Gott stellt sich selbst zur Verfügung. Er will mich und ich darf leben, weil er, Gott, Freude an mir hat. Ich darf leben unter seinem ermutigenden Ja. Die auf den Herrn harren, das meint ja nicht meine menschliche Möglichkeit. Das meint nicht, dass ich künstlich mich in eine bestimmte Erwartungshaltung hineinsteigern solle. Nein, Gott selbst teilt sich selber mit in seiner Kraft. Schon vergessen, wir leben doch im Horizont der Auferstehung. Und da dürfen wir einfach unsere Hände ausstrecken. Er teilt sich mit. Und Jesu Auferstehung erschließt uns diesen neuen Horizont. Diese Hoffnung zieht uns. Nicht wir selbst ziehen uns aus dem Frust heraus, sondern diese Hoffnung beschwingt und lässt auffahren wie ein Adler, der sich in die Lüfte erhebt, weil er seine Kraft, weil er sich selbst immer wieder gibt. Und wohlgemerkt, das ist nicht nur ein Versprechen für eine weit entfernte, irgendwann kommende Zukunft, sondern Kraftzufuhr für mein Heute. Wie an einem Seil werden wir gezogen. Das steckt drin, in diesem Gedanken vom Harren auf den Herrn. Es lässt sich noch unterstreichen durch das Bibelwort, den Wochenspruch von heute. Vielleicht hat ihn der ein oder andere gelesen. Im ersten Petrusbrief steht diese Aussage: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Solche Wiedergeburt geschieht, weil Gott sie will und weil Gott diese schafft durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Am Karfreitag haben wir ja hier von dieser Stelle gehört, das Kreuz ist eins der am besten bezeugtesten Ereignisse der Geschichtsschreibung. Ich möchte ergänzen, Historiker verweisen aber auch darauf, ebenso die Auferstehung von Jesus ist nach den Maßstäben der historischen Wissenschaft nicht anzuzweifeln, selbst wenn das immer wieder Leute behaupten, sondern sie ist im Gegenteil historisch bestens bezeugt und belegt, zumal der Apostel Paulus in einem seiner Briefe noch über 500 Zeugen nennt, die man noch befragen konnte zu seiner Zeit. Gott schafft Neues. Siehe, ich mache alles neu, lautet ja unsere Jahreslosung für dieses Jahr. Das ist ein Zitat aus der Zukunftsvision der Bibel. Aber es gilt eben auch jetzt hier. Denn Gott hat bereits Neues geschaffen in der Auferstehung von Jesus. Das kleine Problem dabei, es kommt offenbar nicht immer bei uns an. Den Glaubenden, die das nicht wirklich so fassen können. Darum so mancher Glaubensfrust. Aber deswegen schreibt zusätzlich der Apostel Paulus an seine Mitchristen in Ephesus dies Folgende. Beziehungsweise es ist wohl eher ein Gebet, das der Paulus formuliert für seine Mitchristen. Er schreibt, Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, denn ihr sollt wissen, welche Hoffnung mit eurer Berufung verbunden ist. Und ihr sollt erkennen, da kommt das Sehen wieder vor, und ihr sollt erkennen, welche Fülle an Herrlichkeit zu seinem Erbe für die Heiligen gehört. Und ihr sollt begreifen, mit welch überwältigend großer Kraft er in uns, den Glaubenden, wirkt, jetzt und hier und heute schon. So entspricht es der Macht und Stärke, mit der er sein Werk vollbringt. Diese Macht ließ er auch an Christus wirksam werden. Er hat ihn von den Toten auferweckt und an seine rechte Seite in Himmel gesetzt. So macht Gott es mit uns. Mit seiner Kraft. Er wirkt im Glauben Beine, dass wir laufen und nicht müde und matt werden, dass wir wandeln und nicht abhängen müssen. Er schafft es mit uns. Dazu eigentlich nur ein kräftiges Amen.